Morgen. So, die Bibelstelle für heute ist Psalm 98 und ich werde es aus der Schlachter 2000 mal vorlesen. Ein Psalm. Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er hat Wunder getan. Seine Rechte hat ihm den Sieg verschafft um sein heiliger Arm. Der Herr hat sein Heil kund werden lassen. Er hat vor den Augen der Heiden seine Gerechtigkeit geoffenbart. Er gedachte an seine Gnade und Treue gegenüber dem Haus Israel. Alle Enden der Erde haben gesehen das Heil unseres Gottes. Jauchzet den Herrn, alle Welt, brecht den Jubel aus, frohlockt und Lob singt. Lob singt dem Herrn mit der Laute und mit klangvoller Stimme, mit Trompeten und Hörnerschall, jauchzet vor dem König, dem Herrn. Es brause das Meer und was es erfüllt, der Erdkreis und die darauf wohnen. Die Ströme sollen in die Hände klatschen, die Berge allesamt sollen jubeln. Vor dem Herrn, denn er kommt, um die Erde zu richten. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker, wie es recht ist. Ich werde beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du einfach so ein genialer Gott bist. Du kommst, um zu richten und du schenkst Freude. Ich möchte dir jetzt einfach bitten, ich brauche dich so sehr, dass du es einfach hilfst, dass du mit deinem Geist erfüllst und dass einfach du sprich, was in deinem Text, also was im Psalm 98 geht. Ich möchte dir einfach bitten, für uns alle, dass du uns offene Herzen schenkst, dass wir jetzt verändert werden dürfen durch dein Wort. Bitte bewirk du das Wunder. Danke. Amen. Stütze kann mir vor, es ist ein schöner Sonntagnachmittag und ich spitze gerade mit euren Kindern im Garten oder mit eurer Family. Doch plötzlich klingelt es. Es ist die Polizei und sie verlangt, dass sie sofort mitkommen. Am Anfang denkst du dir ja noch, ist nicht viel dabei, vermutlich irgendein Missverständnis, das was sie bald wieder klären wird. Und dann kann ich wieder zurück zu meiner Familie, hast du dir gedacht. Doch nach kurzer Zeit stößt du fest, du hast da falsche Hoffnungen gemacht. Du wirst in ein Lager geschickt oder zu einem Platz gebracht, bei dem du den ganzen Tag harte Arbeit verrichten musst. Und zu essen bekommst du nur ein Stück Brot und ein Glas Wasser. Schlafen musst du in einem kalten, alten Stall. Mitleid und Gerechtigkeit ist weit und breit nicht zu sehen. Es scheint keine Hoffnung zu geben. Es geht für Tage, Wochen, Monate, sogar Jahre so dahin. Du bist schon völlig abgemagert und völlig verzweifelt. Doch plötzlich laufen alle Polizisten davon, alle Polizisten fliehen. Was ist los? Ein Retter ist gekommen für euch, um euch zu befreien. Und vielleicht habt ihr schon bemerkt, diese Geschichte ist nicht erfunden. Und diese Geschichte ist auch zeitlich gesehen nicht weit weg. Wenn man mal so sagen will, vor kurzer Zeit ist es hier in Österreich passiert. Der Zweite Weltkrieg, die Arbeitslager, Mauthausen, die KZs. Stell dir mal vor, dir war das passiert. Aber plötzlich kommen die Amerikaner und retten die. Und du hast schon gedacht, ich werde sterben. Es ist alles hoffnungslos. Du wirst dafür immer leiden. Aber nein, die Amerikaner kommen, um euch zu befreien, um euch Gerechtigkeit zu verschaffen. Wenn ich dich an diesem Tag fragen würde, wie es dir geht, ich glaube, du wirst vor Freude überfließen. Du würdest wie ein Verrückter singen, tanzen und jubeln. Vermutlich würdest du jeden Amerikaner, den du triffst, küssen vor Freude. Ja, der Freude wird vermutlich grenzenlos sein. Du würdest einfach jeden erzählen. Und dem Meer würdest sagen, frei dich mit mir. Und dem Himmel würdest du das erzählen, schau, ich bin frei. Und du würdest lange darüber jubeln und singen und jauchzen. Warum erzähle ich diese Geschichte? Warum erzähle ich das? Weil ich will, dass wir nur ansatzweise verstehen können, welche Freude der Schreiber vom Psalm 98 gespürt hat. Aber lasst uns doch den Schreiber oder den Komponisten fragen, warum er so glücklich war, mit so einer Freude erfüllt war, dass die Freude überfließt in Jubel und Gesang. Ich glaube, wenn man das Alte Testament liest, ist es vermutlich die Geschichte, wie Gott die Israeliten aus Ägypten befreit hat. Denn wenn wir die Verse 1 bis 3 lesen, geht es darum, dass Gott gehandelt hat. Er hat eingegriffen. Also es ist Vergangenheitsform. Das heißt, es ist irgendwas passiert, es ist irgendwas vorgefallen. Es ist nicht, dass irgendwas gerade passiert oder passieren wird. Nein, er ist voller Freude und er fließt voller Freude über, weil Gott gehandelt hat. Und ich glaube, Vers 2 macht es nur ein bisschen klarer. Er hat seine Gerechtigkeit offenbart. Und ich glaube, damit sind vermutlich die Ägypter gemeint, die einfach so böse waren und die ganzen Israeliten so gefangen gehalten haben und unter Sklaverei gehalten haben. Und jetzt hat Gott für Gerechtigkeit gesorgt. Er hat sie bestraft. Und Vers 3, er hat sein Versprechen erfüllt und hat sie mit Gnade begegnet und er hat sie befreit. Genau. Wie groß muss die Freude der Israeliten gewesen sein? Vermutlich sogar größer wie von den Menschen, die von den Arbeitslagern befreit worden sind. Die Leute haben sicher tanzend und jubelnd und voller Gesang die Straßen von Ägypten verlassen. Aber ich möchte dich fragen, kannst du dich noch an diesen Tag erinnern, wo Gott dich aus Ägypten befreit hat? Denk doch zurück an diese Tage, wo du nur ohne Jesus gelebt hast und dir alles auf einmal sinnlos erschien und der eigene Sünde dir auf einmal zur Last geworden ist. Und du hast nicht wirklich gewusst, was du machen solltest. Und doch eines Tages kam ein starker Retter und er hat dir den Sieg verschafft mit seiner rechten und seinem heiligen Arm. Er war es damals, der dich aus dem Dreck gezogen hat und dich wieder auf festen Boden gestellt hat. Erinnere dich doch, er hat mächtig gehandelt, um dich zu retten. Er hat nichts unversucht lassen. Wie bei den Ägyptern, mit den 10 Plagen, eine Plage nach der anderen, eine nach der anderen, bis sie es endlich gelassen haben, so hat er bei dir nichts unversucht gelassen, bis du endlich zu ihm gekommen bist. Denn er liebt dich so sehr, er wollte dich unbedingt für sich haben. Er konnte es nicht länger ertragen, dich verloren und voller Sünde zu sehen. Er sagte, ich will, ich kann und ich werde dich jetzt retten. Ja, unser Gott ist ein Gott, der handelt. Voller Gnade und Treue. Ja, seid darum voller Freude. Ja, lasst eure Freude überfließen in Jubel und Gesang. Denkt doch zurück und erinnert euch daran, wie Gott euch jeden Tag mit Gnade und Treue beschenkt hat. Erinnert euch doch daran, wie er eure Gebete erhört hat. Erinnert euch doch daran, wie ihr ängstlich oder verzweifelt wart oder in einer schlimmen Situation wart. Und plötzlich ist einfach eine Friede oder Gelassenheit über euch gekommen und es war alles okay. Ihr habt ja nicht erklärt, ob es ging, diesen Frieden. Erinnert euch daran, wie einfach vor mir so etwas Wunderbares passiert ist in eurem Leben und alle Leute der Welt sagen, boah, du hast aber ein Glück, du hast aber ein riesiges Glück, wie kann das nur möglich sein? Aber wir wissen, es war Gott, er hat eingegriffen. Erinnert euch doch, wie viele Sünden er euch schon vergeben hat. Erinnert euch doch zurück. Hat er euch jemals vergessen oder jemals enttäuscht? Habt ihr jemals feststellen müssen? Ich hab auf Gott gewartet und ihm vertraut, aber er hat nicht gehandelt. Und weder hat er eingegriffen. Na, niemals. Deswegen seid voller Freude und lasst eure Freude überfließen in Lob und Jubel. Ja, denkt oft darüber nach und seht, wie der Herr mächtig eingegriffen hat. Und ihr werdet voller Freude sein. Na, sogar in Freude überfließen. Denn wir haben keinen Gott, der schläft oder nicht anwesend ist. Er ist ganz nahe und er hat gehandelt, er hat eingegriffen mit seiner Gnade und Treue. Vielleicht denkst du dir jetzt gerade, ihr lebt Gott so selten. Er handelt in meinem Leben so wenig. Ich kann nicht so in Freude überfließen wie andere. Ich kann nicht solche coolen Geschichten erzählen. Die möchte ich sagen, mach deine Augen auf. Wer hat die Berge und das Meer gemacht? Ist es nicht derselbe, der dir jeden Tag zu essen gibt? Ist es nicht der, der jeden Moment dein Herz schlagen lässt? Jetzt. Das ist alles ein Geschenk. Ist es nicht der, der dir ein Zuhause gegeben hat? Ist es nicht der, der dir Freunde und Familie gegeben hat? Kommt denn nicht alles aus seiner Hand? Deswegen schau dir dein Leben an und du wirst schnell feststellen, überall hat Gott seine Finger im Spiel. Denn er ist ein Gott, der gehandelt hat mit seiner Gnade und Treue. Deswegen lasst uns voll Freude sein. Aber wenn das jetzt alles wäre, was ich euch zu erzählen habe, würde ich euch doch nur die Vorspeise geben. Aber eine Vorspeise ist da, um den Magen hungrig zu machen, auf die Hauptspeise. Deswegen lasst uns nun zum Hauptgang gehen. Ist es nicht so, wir Menschen sind im Grunde ziemlich unterschiedlich, wir alle. Aber in einem sind wir Menschen alle gleich. Wir sehnen sie danach, glücklich zu werden. Wir machen mehr oder weniger alles, damit wir glücklich werden, um ein schönes und erfülltes Leben zu haben. Wir sehnen uns danach, auch so ein Herz zu haben, wie dieser Schreiber vom Psalm, dass wir einfach voller Freude sind und sogar in Freude überfließen, dass wir einfach voll happy sind. Und wir versuchen, diese Freude und diese Erfüllung in den unterschiedlichsten Plätzen zu finden. Anerkennung, Arbeit, Sex, Beziehung, Familie, Ansehen, Reichtum und noch vieles mehr. Das sind alles wunderbare Dinge und können uns voll viel Freude schenken. Aber nichts davon kann unser Herz glücklich machen und zur endgültigen Ruhe bringen. Dass er sagt, das füllt mein Herz vollkommen. Das ist, wofür ich gemacht worden bin. Hier habe ich den Platz gefunden, das selbst mein tiefstes Verlangen stillt und meine größten Sehnsüchte befriedigt. Es gibt nur eine Person, die uns für immer die schönste und größte Freude schenken kann. Und das ist Jesus, der selbst Gott ist. Für ihn sind wir gemacht worden. Und in ihm finden wir das, was wir so sehnsüchtig überall suchen. Das finden wir nur in ihm. Denn er sagt selbst, er ist das Brot des Lebens. Wer zu ihm kommt, wird niemals wieder hungrig sein. Johannes 6, Vers 35. Das klingt jetzt alles gut, okay? Lukas, du sagst, ich mag glücklich werden, ich suche Freude, ich gehe zu Jesus, weil er hat das Leben für mich, er kann mein Herz wirklich mit Freude erfüllen. Passt, ich gehe einfach zu Jesus. Aber es gibt ein großes Problem. Denn wir können nicht einfach so zu Jesus gehen. So, hey, servus Jesus, ich glaube, du bist eine gute Idee, das mache ich jetzt. Ich fange an Jesus zu glauben. So funktioniert es nicht. Es gibt ein Riesenproblem. Denn er ist rein und wir sind unrein. Wir sind schuldig, er ist schuldlos. Wir sind sündig, er ist heilig. Er ist gerecht, wir sind ungerecht. Wisst ihr, was das heißt, wenn er gerecht ist? Das heißt, er hasst Ungerechtigkeit. Er hasst das Böse. Und das heißt auch logischerweise, er muss auf böse Menschen zornig sein. Auf schuldige Menschen muss er zornig sein. Weil er ist gerecht. Er kann nicht einfach sagen, ah ja, passiert einmal, da schauen wir drüber weg, was der ein Fehler, zwei Fehler, das tut kann was. Wenn wir nur mal zum Zweiten Weltkrieg kommen, kann Gott nicht sagen, wenn er gerechter Gott ist, ja, das passiert einmal. Das sterben halt Menschen, das passiert einmal. Dass ein Fehler passiert. Er kann das nicht, er ist gerecht. Und so kann er nicht in unserem Leben sagen, ja, der Lukas hat ein paar Fehler gemacht, aber das passiert einmal. Das geht nicht. Er muss auf mich zornig sein, er ist gerecht. Und ich glaube, wenn man das Problem sieht, sagt man, es muss irgendein Wunder passieren. Es muss irgendwas, ein Wunder passieren. Und er hat ein Wunder gemacht, das was sich keiner vorstellen hat können, was sich keiner träumen hat können, hat er gemacht. Er selbst ist Mensch geworden und er ist auf dieses Kreuz gegangen. Und wir alle kennen diese Geschichte. Dort hat er selbst den ganzen Zorn Gottes, die ganze Strafe, was wir verdient hätten, hat er getragen. Und warum? Weil er uns liebt. Und er will, dass wir zu ihm kommen. Weil er will, dass wir diese schöne Freude, die was nur in ihm zu finden ist, er will uns das schenken. Aber das geht nur, wenn er zuerst für Gerechtigkeit sorgt. Und das macht er, dass er seinen eigenen Sohn nicht verschont. Weil er uns so sehr liebt. Und ich mag euch das kurz nur in die Verse 1 bis 3 sagen, dass das da drinnen ist, was ich da gerade gesagt habe. Vers 1. Er hat ein Wunder getan. Was für Wunder war jemals größer, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist? Vers 2. Er hat sein Heil kund werden lassen. Hat uns jemals Gott ein größeres Heil geschenkt als Jesus Christus? Vers 2. Am Ende, er hat seine Gerechtigkeit offenbart. Wo hat er seine Gerechtigkeit mehr offenbart als am Kreuz? Er war gnädig und hat uns gerettet. Vers 3. Wo war er uns jemals mehr gnädig als am Kreuz? Lass diese Botschaft doch dein Herz mit Freude erfüllen, sodass es überfließt in Jubel und Gesang. Dass mein zweiter, also, wenn wir zum zweiten Weg kurz zurückkommen, du bist in diesem Arbeitslager und dann wirst du freigelassen. Boah, das ist eine große Freude, das ist eine riesige Freude, aber dennoch ist es nur ein Schatten verglichen zu der Freude, die Gott uns geschenkt hat. Deshalb freut euch, denn ihr könnt euch die Glücklichen nennen. Ja, lasst eure Freude überfließen. Das Meer soll brausen vor Freude und die Berge sollen in die Hände klatschen. Denn hat schon jemals so eine so gute Botschaft gehört. Vielleicht hörst du mir gerade zu, und diese Botschaft bewegt dein Herz nicht wirklich. Denn du denkst dir, ja, die Geschichte kenne ich schon, Lukas. Ich weiß, Jesus ist für unsere Sünden gestorben, er ist wieder auferstanden am dritten Tag. Dann bist du wie eine Person, die jeden Tag mit einem lauten Stemmeisen arbeitet. Jeden Tag. Und irgendwann gewohnt man sich in den Lärm. Aber man gewohnt sich nicht nur in den Lärm, sondern mit der Zeit hörst du immer schlechter. Du wirst taub. Und selbst nach der Zeit die lautesten Maschinen und Geräten stören dich nicht mehr so, weil du es eh nicht mehr hörst, weil du schon fast taub bist. Und ich bitte dich, lass das doch nicht mit deinem Herzen passieren. Lass das Herz nicht so kalt und so hart werden, dass du irgendwann mal zu dieser Botschaft sagen kannst, ja, die Botschaft kenne ich schon, ist jetzt eh nichts Neues mehr für mich. Sondern lass diese Botschaft jedes Mal dein Herz mit Freude füllen, sodass es übergeht in Tanz und Jubel. Vielleicht hörst du gerade aufmerksam zu und du denkst dir gerade, ja, du hast recht, Lukas, wir sollten uns mehr freuen. Ich bin teilweise so freudenlos und du hast recht, wir sollten uns echt mehr freuen. Ich werde versuchen, meine Einstellung zu ändern. Und wenn du so denkst und das für dich mehr ein Befehl ist, so freut euch, und du denkst dir so, ja, jetzt muss ich in meiner Situation, also ich habe gerade zwar eine blöde Situation, aber ich versuche und streng mich jetzt an, trotzdem nur zu freuen, weil das ist der Befehl, ich soll mich freuen. Dann hast du meine Botschaft nicht verstanden. Du hörst nur den Befehl, freut euch. Und du denkst dir, ich liebe Jesus, ich bin ein guter Christ, deswegen freue ich mich jetzt. Du hast das Ziel verfehlt. Lass es mir mit einem Beispiel erklären. Du hast eine Insel und es gibt zwei Hälften. Bei der einen Hälfte gibt es halt nur hartes Brot und Wasser zum Trinken. Und auf der anderen Hälfte ist so halt mehr oder weniger der Erde. Also da gibt es einfach das beste Essen, die besten Getränke, was das Herz einfach wirklich begehrt. Und du bist halt auf der einen Inselhälfte, wo es halt nur das harte Brot gibt und das Wasser gibt. Und ich bin jetzt auf der Insel und ich predige jetzt zu dir. Gefreu dich mehr, du hast doch nur Brot. Gefreu dich doch, du hast doch Wasser zum Trinken. Sei dankbarer. Und du bist ein frommer Mann und denkst da, ja, ich hab recht, ich sollte mich mehr gefreuen. Aber mein Freund, das habe ich nie gepredigt. Das ist zwar eine gute Botschaft, dass wir mehr dankbarer sein sollten, aber ich habe komplett was anderes gesagt. Ich will der sein, der sagt, komm doch auf die andere Hälfte. Komm doch auf die andere Hälfte und iss dich satt. Freu dich daran. Und plötzlich wird für dich das Freuen kein Last mehr sein, sondern es passiert automatisch. Weil das Essen schmeckt so gut, dass es dich so glücklich macht. Und du fängst an zu jubeln und zu tanzen. Von so einer Freude spreche ich hier. Das Festmahl ist da. Kommt doch, es steht alles bereit. Kommt doch herein und esst so viel, wie du willst. Der Tisch ist gedeckt. Und dann wirst du vor Freude automatisch überfließen. Du wirst gar nicht anders können, denn es bereitet dir so große Freude. So ist es mit Jesus. Er ist das Brot des Lebens, sehr Gnade und Treue. Er macht wahrhaftig glücklich. Komm zu ihm. Er kann dir Herz Freuden schenken, von denen du noch nie geträumt hast. Ich bin nicht da, um dir einen Befehl aufzuerlegen. So, gefreut euch mehr, seid Christen, gefreut euch mehr. Sondern ich bin ein Botschafter. Ich möchte euch einladen. Ich will rufen, hey, esst euch an der Freude satt, bis sie überfließt. Der Herr ruft, ihr habt Durst? Kommt her, hier gibt es Wasser. Auch wer kein Geld hat, kann kommen. Nehmt euch Brot und esst. Hier gibt es Wein und Milch. Bedient euch, es kostet nichts. Jesaja 55, Vers 1. Jetzt mag jemand einwenden, Lukas, ich weiß, im Psalm 98 geht es um Freude. Und Freude ist wichtig und gut. Aber wir dürfen nicht vergessen, wie wichtig es ist, Gott zu vertrauen, ihn zu lieben, ihn zu ehren, ihn zu gehorchen. Denn ich denke, es ist besser, man gehorcht Jesus, bevor man einfach nur glücklich ist. Vielleicht glaubst du, Freude ist eine gute Frucht, aber es ist besser, Jesus zu lieben und ihm zu vertrauen und gute Taten zu tun. Also dass man nur staut, dass man glücklich ist. Und ich glaube, das ist nicht die Wahrheit, denn ich bin davon überzeugt, und das will ich euch gleich sagen, die Wurzel von der Liebe zu Gott, von der Liebe zu den Menschen und die Wurzel aller guten Taten ist die Freude. Die Freude ist nicht die Schlagsahne, die die Torte verziert. Ich glaube, die Freude ist das Fundament. Und warum glaube ich das? Und ich will mit einem einfachen und doch einem sehr klaren Bild starten. Vielleicht kannst du dich noch erinnern, wie du das erste Mal verliebt warst oder vielleicht bist gerade verliebt. Und ich frage dich, ist dir damals schwer gefallen, zu deinem Partner nett zu sein, dass du für ihn Zeit nimmst, dass du für ihn was Gutes tust? Na, es war dir eine Freude. Du hast gar nicht anders China, weil dir der Partner so große Freude bereitet hat. Weil du so verliebt warst, seine Schönheit oder ihre Schönheit, hat dich so verzaubert, das hat dich so mit einer Freude erfüllt, sodass die Freude einfach überging in liebevolle Taten und freundliche Worte. Denn von was das Herz erfüllt ist, geht der Mund über oder gingen die Taten über. Und ich frage dich jetzt, mit was ist dein Herz gefüllt? Mit was ist dein Herz gefüllt? Ist aber dein Herz mit nichts gefüllt, wirst du nichts geben können. So einfach ist es. Hast du selbst keine Freude, wirst du keine Freude schenken können. Hast du keine Liebe geschenkt bekommen, kannst du keine Liebe geben. Es ist zu einfach. Ich glaube, je mehr man einfach sieht, boah, Jesus ist für meine Sünden gestorben, er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont, er liebt mich so sehr. Je mehr man das sieht, das erfüllt mit richtiger Freude. Und die Freude, was da in deinem Herzen drinnen ist, die Freude macht wiederum fähig, andere Menschen zu lieben, Gott mehr zu lieben, Gott mehr zu vertrauen. Aber ich glaube, diese Freude braucht man. Man muss als erstes sehen, Gott liebt mich so sehr. Er hat seinen eigenen Sohn nicht verschont. All meine Sünden sind vergeben. Das löst Freude, Frieden in unseren Herzen aus. Das ist, was wiederum Frucht hervorbringt. Also ist die Freude kein Soll sein, sondern ein Muss sein. Sonst geht's nicht. Deswegen geht's zu unserem König. Schaut euch an, wie herrlich er ist. Er benutzt seinen rechten, heiligen Arm, um uns zu retten. Er zeigt uns seine Gerechtigkeit, er offenbart seine Gerechtigkeit, indem er seinen Sohn nicht verschont. Und er zeigt uns seine Gnade, indem er uns alles schenkt, was er nämlich hat, und das ist sich selbst. Diese Botschaft ist wie eine warme Dusche, die immer wieder Freude bereitet, oder wie ein schönes Lied, das was immer wieder das Herz erwärmt, oder wie ein gutes Essen, das den Magen immer wieder sättigt. So lasst eure Freude voll werden, sodass es überfließe in gute Werke und liebevolle Taten. Aber vergesst nicht, zuerst muss man Auto tanken, bevor es fährt. So tankt die Freude, damit es fahren kein Problem mehr sein. Doch ich höre eine verzweifelte Stimme klagen: Ist doch alles gut und schön, was du hier sagst, aber weißt du eigentlich, was du da gerade sagst? Weißt du eigentlich, was ich gerade erleide? Weißt du, welche Last ich zu tragen habe? Und jetzt kommst du zu mir und sagst: Freu dich, alles ist gut. Sag mir doch, wie kann ich mich freuen, wenn meine Kinder sterben? Sag mir doch, wie kann ich mich freuen, wenn ich solche Schmerzen habe? Sag mir doch, wie kann ich mich freuen, wenn ich schon so eine harte Last so lange zu tragen habe und Gott greift nicht ein und diese Last bald nicht mehr tragen kann? Sag mir, wie kann ich mich in solche dunklen Stunden freuen? Vermutlich hast du recht, ich weiß nicht, wie groß die Last ist, die du zu tragen hast. Aber selbst die hat Gott nicht vergessen. Auch wenn du dich verlassen und vergessen fühlst, er hat an dich gedacht. Und wir sehen das an dem Psalm anhand des letzten Verses. Selbst für dich ist genug Freude und Trost und Ermutigung da, dass du schon bald wieder mit Kraft und Mut durch die Welt bewegen kannst. Ich lese jetzt den letzten Vers, Vers 9. Vor dem Herrn, denn er kommt, um die Erde zu richten. Er wird den Erdkreis richten mit Gerechtigkeit und die Völker, wie es recht ist. In den ersten drei Versen haben wir festgestellt, Gott hat gehandelt. Vergangenheitsform. Im Zweiten Weltkrieg hat er die Armen und Unterdrückten durch die Amerikaner gerettet. In Ägypten hat er die Israeliten durch seine mächtige Hand gerettet. Und zuletzt hat er uns vor dem gerechten Zorn Gottes gerettet durch sein Opfer. Er hat gehandelt, er hat gerettet. Das waren die Verse 1 bis 3. Aber er ist noch nicht fertig. Er ist noch nicht am Ende. Er wird wieder eingreifen und mächtig handeln. Er hat die nicht vergessen. Er wird kommen, um zu richten. Ja, warum greift er nicht jetzt ein? Warum handelt er nicht jetzt? Er ist doch ein Gott, der die Gnade liebt und die Gerechtigkeit liebt. Er selbst sagt ja öfters, er kann sie nicht mehr zurückhalten. Er muss ihnen helfen. Zum Beispiel Jesaja 42, 14 bis 17. Warum handelt er dann nicht bei mir? Er mochte es, weil er die liebt und um der Freude willen. Er würde so die glücklichste Person der Welt wirst. Aber dazu ist Leid nötig. Vertrau doch auf seine unendliche Weisheit und die Größe seiner Liebe. Alle Sterne der Welt könnten niemals die ganze Liebe erzählen, was Gott zu dir hat. Er würde niemals einen Tropfen Leid zu viel geben. Denn dazu liebt er die zu sehr. Aber lasst uns nur mal einen kurzen Blick auf die Israeliten werfen, die in Ägypten gefangen waren. Und Gott ist gekommen, um sie zu retten. Aber weil sie dieses Leid durchgemacht haben, konnten sie diese Freiheit und diese Freude, die ihnen Gott geschenkt hat, auf einem neuen Level oder auf einer neuen Ebene erleben, was so niemals möglich gewesen wäre. Und wenn die das jetzt nicht tröstet, denkst du, was, na, komisch, dann lass dich doch damit trösten. Er wird kommen und er wird nicht zu spät kommen, um zu richten. Er wird kommen und für Gerechtigkeit sorgen. Und er wird ihn nicht vergessen und er wird ihn nicht im Stich lassen. Er wird kommen, vertrau darauf. Wenn er in der Vergangenheit schon so oft gehandelt hat, wird er dann nicht auch wieder und wieder eingreifen und wieder handeln? Und er wird dir auch keine Last geben, die du nicht tragen kannst. Und wenn es dir zu schwer wird, wird dir Gott neue Kraft schenken. Und er wird für dich da sein. Er wird kommen und dich retten. Er wird kommen und die ganze Erde richten. Lass diese Botschaft durch dein Herz mit Freude und Ermutigung füllen. Sogar, dass du dich in den dunkelsten Stunden freuen kannst. So will ich alle nur einladen. Gott hat gehandelt und der Tisch ist gedeckt. Esst euch voll, für jeden ist genug da. Esst, bis die Freude überfließt in Gesang und Jubeln. Und das wollen wir jetzt gleich in die Tat umsetzen. Wir wollen das Abendmahl feiern und damit ein Zeichen setzen, dass Jesus wahrhaftig sein Blut für uns vergossen hat, damit wir Vergebung in ihm finden können. Und dafür steht der Traubensaft. Und er hat ebenso sein Leib gegeben, weil er das Brot des Lebens ist, damit wir leben können. Und dafür steht das Brot. Und jeder, der das glaubt und bei diesem Fest dabei sein will, darf jetzt gerne nach vorne kommen und ein Stück Brot, dann jetzt gleich dann nehmen und einen Becher Traubensaft als Zeichen. Jeder ist dazu herzlich eingeladen, wer das großzügige Geschenk von Jesus annehmen will. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir dafür, dass du einfach so ein gnädiger und treuer Gott bist. Du hast uns Freude und Überfluss geschenkt. Ich möchte dich bitten, füll unsere Herzen mit Freude. Ja, lass unsere Herzen mit Freude überfließen. Denn du hast deinen eigenen Sohn nicht verschont, damit wir gerettet werden können. Und du hast gehandelt, du hast eingegriffen und du wirst wieder handeln und eingreifen. Bitte schenk, dass wir einfach auf deine Gnade vertrauen und lass dir unser Herz mit Freude erfüllen. Danke.